Herzlichen Dank, Musikteam. Ich habe das so cool gefunden mit der Kleingruppe. Und Martin, hast du einen Schreiber bei dir und ein paar Papier? Sehr gut, weil ich hätte nämlich noch eine Frage. Die meisten Leute, und mir ist es auch so gegangen, die meisten Leute haben bestimmte Gründe, wieso sie nicht in eine Kleingruppe gehen. Und ich würde, das wäre für die Gemeindeleitung noch interessant, ich würde gerne hören, querbeet, hemmungslos, ob du ja einer bist oder nicht, was würdest du denken? Nicht unbedingt, was du selber denkst, aber was würdest du denken, sind die Gründe, wieso Leute nicht gehen? Und ich will dir einen sagen, der ganz, ganz prominent ist. Das war der Grund, wieso ich das Gefühl hatte, das ist nicht für mich, eine kleine Gruppe. Ich hatte schwer den Eindruck, wenn du in so einer Gruppe bist, musst du Seelenstriptease machen. Und das wollte ich nicht. Also Martin, würdest du ein paar Gründe aufschreiben? Und ich würde mindestens 10 oder 12 hören. Was denkst du, wieso? Und dann gibt es vielleicht mal einen Clip. Der Andi ist ja nicht da heute Morgen, oder? Andi Kreuch. Ihm müssen wir wieder mal danken, dass er unsere Clips macht. Das war doch wieder gut heute Morgen. Bitte tun ihm das irgendwann. Sagen, das ist mit sehr viel Zeitaufwand verbunden. Du musst vor Ort sein, du musst filmen, du musst schneiden, du musst Musik dazu tun. Das ist ein grosser Aufwand. Und wir haben praktisch bei jedem Gottesdienst haben wir so einen Clip von ihm. Und ich würde ihn gerne bitten, dass er so einen Clip macht. Man kann das auf eine humoröse Art nämlich zusammenschneiden. Was sind Gründe, wieso Leute nicht in eine Kleingruppe gehen? Einfach querbeet. Was würdest du sagen? Laut und deutlich, dass wir es alle hören. Zeitaufwand. Zeitaufwand? Ich habe keine Zeit. Schlicht und einfach. Andere. Verpflichtung. Wenn ich einmal gegangen bin, habe ich das Gefühl, dann bin ich dazu verdammt, für die nächsten 30 Jahre müssen zu gehen. Das wollte ich nicht. Darum gibt es Kleingruppen, die zeitlich befristete Kleingruppen sind, die wir abmachen, das haben wir auch schon gemacht. Wir haben ein paar Leute gehabt, die den Partner verloren haben. In einer relativ kurzen Zeit haben wir bei uns ja an der Rotachstrasse eine Trauergruppe gehabt. Wir haben uns nur getroffen, wir haben gesagt, wir treffen uns 4-mal und that's it. Und in dieser Zeit tun wir uns beschäftigen mit der Frage, wie gehen wir um mit Lebenskrisen, die mit Trauer zu tun haben. Achim? Weiter Weg. Weiter Weg kann durchaus ein Grund sein. Ich fahre doch nicht am Mittwochabend, stell dir mal vor. Und am Montag schon gar nicht, da habe ich einen schlechten Tag sowieso. Da fahre ich nicht noch quer über die Stadt hier. Darum ist es gut, wenn eine Kleingruppe mit ein paar nicht zusammen, die am gleichen Ort sind, dass man den Weg kann reduzieren kann. Andere Gründe, es gibt eine Tonne weitere Gründe. Was willst du sagen? Guter Punkt. Ich habe ein gutes Fernsehprogramm. Wieso soll ich eine Stunde am Abend mit Leuten zusammenhocken, die ich nicht mag, um über Sachen zu diskutieren, die mich nicht interessieren. Und ich sitze das ab. Das ist ein berechtigter Grund. Wenn du in einer Kleingruppe bist, wo es langweilig ist, please, sag. Entweder wir ändern etwas oder ich verändere mich. Das darf man. Eine Kleingruppe sollte nicht langweilig sein. Sicher nicht. Guter Punkt. Noch jemand? Sein Programm hat vielleicht zu tun mit der Zeit. Wir sind alle dermaßen unter Druck, sagen, das geht nicht auch noch. Drum, ich weiss von Gemeinden, die Kleingruppen jede Woche haben, das kann zu gäh sein. Man kann das 14-täglich machen. Vielleicht sagst du, nein, ich bin in einer Lebensphase, wo ich wirklich sehr dicht dran bin mit der Zeit. Wir machen eine Gruppe, wir bilden eine Gruppe, die sich einmal im Monat trifft. Das liegt drin. Anstatt, dass ich gehe jassen, anstatt, dass ich gehe Basketball spielen, dann weiss der Geier was. Einmal im Monat, das mache ich. Guter Punkt. Okay, wir kommen auf das gerne zurück. Und wenn wir das irgendwann in einen Clip können, wäre das fun. Ich will ihm das stecken und ich hoffe, dass unser lieber Andi mit dem etwas anfangen kann. Herzlichen Dank für deine Offenheit. Ich würde gerne mit uns noch mal einen Moment bitten, um Gottes Segen, um seine Hilfe beim Hören und dass der Gottesdienst um Gottes Willen nicht langweilig ist für dich. Darf ich dich bitten, aufzustehen? Hey Jesus, wir sind da mit der Erwartung, wir haben alle Bedürfnisse, ausnahmslos. Wir sind alle da angekommen, weil wir irgendwo, irgendwie, auf irgendeine Art erhoffen, dass wir deine Stimme hören, vielleicht. Dass wir unsere eigene Stimme, das Selbstgespräch, das wir führen, Dialog, die innerlichen, die abgehen in unserer eigenen Seele, dass wir die vielleicht überprüfen können. Im besten Fall würden wir uns hoffen, dass wir dir ein bisschen näher kommen dürfen. Aufgrund von der Zeit, die wir miteinander verbringen. Wenn dir danke heute Morgen für das Alte Testament. Viele von uns, ich inklusive, lesen das ganz wenig. Höchstens Psalmen und dann hat es. Und da ist so viel drin, was uns so gut tut. Ich bitte heute Morgen, dass die Story, ob schon sie steinalt ist, buchstäblich ist dein dokumentiert, dass die immer noch lebt. Dass wir mit der etwas anfangen können. Dass uns das anspricht in unsere Situation. Gott, durch deinen Geist leist das möglich. Menschliche Worte schaffen das nicht. So please, wir bitten dich, red du zu uns und red du so, dass wir es verstehen, dass wir bewegt sind und dass wir gestärkt weggehen. Wir danken dir herzlich. Amen. Darfst du wieder Platz nehmen? Ich weiss nicht, ob du den Film gesehen hast. Also, vielleicht, wenn du als Gast da bist, müssen wir sagen. Herzlich willkommen als Gast. Gestern möchte ich gerne speziell begrüßen. Wir sind in einer Serie drin. Man kann ja Gottesdienst gestalten, indem man Themen nimmt. Und man tut die einmalig abhandeln, oder man nimmt das Thema und man tut die mehrmalig abhandeln. Oder man kann Gottesdienst gestalten, indem man ein Bibelbuch nimmt und durch das Bibelbuch oder mehrere hindurchgeht und das einzeln abhandelt. Und wir sind in einem Bibelbuch drin, es ist der 1. Samuel. Und ich weiss nicht, ob deine Mami, Sam, den Samuel oder dein Papi, den Samuel, mal gelesen hat und darauf gekommen sind, dass sie dich so benamst haben. Das ist ein Name, wo vielleicht müssen wir es Mami mal fragen bei einer Gelegenheit. Wie ist sie eigentlich auf diesen Namen gestoßen? Und dann, lass mich anders anfangen. Ich würde euch gerne von einem Film erzählen. Aber einfach, dass du weisst, vorweg, es gibt hochinteressante archäologische Ausgrabungen, die stattgefunden haben, genau in der Region, wo unsere Story heute Morgen sich abspielt. Man hat militärische Vorratslager gefunden, ausgraben, im Detail, mit Inschriften, mit Grabsteinen. Hochinteressant. Nichts von dem, was wir heute Morgen anschauen, ist eine Sonntagsschulgeschichtli. Eine zusammenbrünzelte Legende, die man 100-mal erzählt hat, und zuletzt haben die Leute angefangen zu glauben. Bitte verabschiede dich von dieser Idee. Das Alte Testament ist so glaubwürdig wie das Neue. Nachgewiesenerweise. Jetzt, hast du allenfalls von dem Film Shadowlands einmal gehört? Shadowlands porträtiert die Freude und den Schmerz von der Beziehung zwischen dem C.S. Lewis und der Joy Gresham. Joy Gresham ist eine US-Autorin. Eine wachsende Freundschaft zwischen diesen beiden, C.S. Lewis und Joy, hat zu einer Zweckehe geführt. Das wissen viele Leute nicht. Der Oxford-Professor, und er war ein Leuchter im vorigen Jahrhundert, der heiratet eine einerziehende Mutter in einer geheimen, zivilen Trauung, die seine Freunde alle nicht gewusst haben, inkognito. Er hat das gemacht, weil das der einzige Weg war, wie die geschiedene Frau zu einer Bewilligung kam, um in England zu leben. Kurze Zeit, musst du dir vorstellen. Zwecke, reine Zwecke. Kurze Zeit nach dieser Eheschliessung wird bei der Joy Krebs festgestellt. Und der C.S. Lewis, 60-jähriger Single, immer Single gewesen, sein ganzes Leben, entdeckt seine tiefe, verbindliche Liebe dieser Frau gegenüber, nachdem er sie geheiratet hat. Jetzt, währenddem, dass der Tumor bei der Joy in Remission ist, auf dem Rückzug ist, erleben die beiden ganz tiefe, verbindliche Beziehung. Und während dieser Zeit, wo das so gut läuft zwischen diesen beiden, redet ein anglikanischer Priester mit dem C.S. Lewis. Und er redet zu ihm über die Wirkung vom Gebet. Er sagt Folgendes. Er sagt: Ich weiß, wie intensiv du für die Frau gebetet hast. Und ich freue mich mit dir, weil jetzt beantwortet Gott deine Gebet. Endzitat. Schönes Klischee, oder? Was ist mit all den anderen, die gebetet haben? Das ist nichts passiert. Der C.S. Lewis ist viel zu scharf ein Denker, als dass er es einfach sitzen will. Er reagiert mit diesen Worten. Der C.S. Lewis sagt: Harry, namens Vater, Harry, that is not the reason why I pray. Das ist nicht der Grund, wieso ich bete. Weil Gott meine Gebete beantwortet. Ich bete, sagt er, weil ich mir selber nicht helfen kann. Ich bete, weil ich hilflos bin. Ich bete, weil das mein tiefste innere Bedürfnis ist, das mich antreibt. Beten verändert Gott nicht. Beten verändert mich. Endzitat. Der letzte Satz ist für mich absolut berührend. Beten verändert doch Gott nicht. Seine Pläne stehen. Beten verändert uns. Das ist der grosse Schied unter. Jetzt, die Frage stellt sich: Was mache ich, wenn ausser Beten nichts mehr zu machen ist? Wie verhalte ich mich, wenn es keine gute Alternative mehr gibt? Was mache ich, wenn es gar keine Alternative mehr gibt? Und bis gewiss, eines Tages kommt der Tag, wo es keine Alternative mehr gibt. Was denn? Plan B hat nicht funktioniert. Plan A sowieso nicht. Und jetzt, das ist eine gute Frage, findest du nicht? Findest du nicht? Früher oder später geht es doch um das. Und das Einzige, was wir wirklich sicher wissen, egal wie fromm das du bist und tust, das Einzige, was wir sicher wissen, ist, dass Gott weiss, was er macht. Wir wissen es manchmal nicht einmal selber, was wir machen. Jetzt, 1. Samuel 23. All das zu 1. Samuel 23. Weil dort geht es beim David genau um die Situation. Was sich im Leben, wenn du die Story anschaust, in seinem Leben, alles, was sich abspielt, in seinem Alltag, sieht eigentlich aus wie ein Zufallsevent nach dem anderen. Da läuft enorm viel in seinem Alltag. Auf der Flucht sowieso. Und es sieht aus, als ob er von einem Zufall in anderen nie kippt. Meine Güte, was mache ich in dieser Situation? Hat er sich sicher oft gesagt. Und es ist wie bei uns. Erst nachträglich sehen wir. Erst nachher verstehen wir. Wieso? Manchmal nicht einmal. Verstehen wir, aber sehen wir bestimmte Zusammenhänge, vielleicht mindestens. Das hinter diesen Events, die so zufällig erscheinen, dass da eben doch ein Plan, dass da Gottes Hand dahinter ist. Ich finde das absolut faszinierend. Jetzt, falls du fragst, wo in diesem Kapitel, und ich hoffe, du hast eine Infobox bekommen. Hat jeder von uns eine Infobox bekommen? Da haben wir ein Beilageblatt, in diesem Beilageblatt, drin, einfach schnell, warte, haben wir den Text, du hast 1. Samuel 23 vermerkt. Hat jeder ein Beilageblatt bekommen? Gut, danke. Wenn du das Kapitel 23 liest, fragst du dich vielleicht, wer ist Gott in all dem? Wo sehe ich ihn? Und wir können sagen, er ist nie nicht in diesem Kapitel. Und er ist überall. Man muss genau anschauen. Man muss ein paar Fragen stellen. Jetzt bloß, bitte bedenkt das. Behalte das im Hinterkopf, während wir kurz ein paar Highlights aus dem Kapitel anschauen. Bloß weil du Gott nicht siehst, bloß weil du ihn nicht hörst, bloß weil du ihn nicht wahrnimmst, spürst, heisst doch nicht, dass er nicht da ist. Er ist gegenwärtig in unseren düstersten Momenten. C.S. Lewis. Selbst wenn ich mir verlassen vorkomme, selbst wenn ich mir gottlos vergessen vorkomme, in diesen Zeiten, wo du Wüstenerfahrungen machst, und die machen alle von uns, bis für gewisser Zeit, früher oder später, in diesen Zeiten, wo du dir wie in der Wüste allein vorkommst und fragst, was ist los, Gott? Wirst du feststellen, rückblickend, er war die ganze Zeit da. Er hat uns nicht vergessen. Das zeigt das fantastische Kapitel, das wir anschauen. Es ist im 1. Samuel 23. Und das Erste, was wir uns hier fragen, ist das, was der David sich fragt. Gott, ich bin in einer schwierigen Situation. Was willst du von mir? Das ist eine gute Frage. Gott, was willst du von mir? Jetzt, wir lesen Folgendes in diesem Text. Das wären die ersten drei Verse. An einem bestimmten Tag kommt der David eine Message über. Die Message lautet, Philister sind da. Philister, Erzfinde der Israeliten. Ein seefahrendes Volk, ein militarisiertes Volk, ein cleveres Volk. Wir haben eine Reihe von Steinrelief. Die haben ganz bestimmte Art, wie sie ihre Haare getragen haben. Ich hätte das Bild sollen einflechten machen, weil dann vielleicht das nächste Mal. Aber die Philister, die greifen eine bestimmte Stadt an. Und wir wissen, welche Stadt das ist. Die heisst Keila. Keila. Wir haben nachher noch eine Karte, wir schauen das an, wo das liegt, damit du weisst, wo wir uns befinden. Was machen die Philister? Die klauen Getreide von den Israeliten auf ihren Dreschhof. Die klauen das Getreide. Das ist ein existenzielles Problem. Wie gehst du den Winter ohne Getreide? Da sagt der David, was machen wir da? Es heisst explizit, er fragt Gott. Da fragt der David den Herrn, soll ich dieser Stadt zu Hilfe eilen? Ich habe ein eigenes Problem. Ich habe genug Probleme an meiner Hand. Muss ich denen helfen? Wenn ich, zwei Fragen sind es, wenn ich das mache, wie ich sie schlagen können? Er stellt gezielte Fragen. Wann hast du das letzte Mal Gott gezielt etwas gefragt? Keine schlechte Idee, oder? Gott redet nicht gleich, wie er damals geredet hat zu uns. Heute kannst du ganz sicher sein, nicht. Aber er redet. Darum haben wir sein Buch. Also, was mache ich? Gott antwortet ihm. Er sagt explizit und klar und deutlich, geh, geh, mach dich auf den Weg. Verjag Philister, befreie die Stadt. Also, das ist ja schon noch erstaunlich. Gott gibt dem David, dem Flüchtling, allerdings wissen wir, er wird zukünftiger König von Israel werden. Er gibt ihm den Auftrag, befreie die Stadt, Keila. Mach dich auf den Weg. Jetzt hat der David 600 Mann bei sich. Eine kleine wilde Bourbaki-Armee. Die sind zwar eine Bourbaki-Armee, aber die kommen schon noch raus militärisch. Aus denen raus werden nachher ganz schlaggeschlechtliche Truppen werden, später. Und die überlegen da. Die überlegen da, die denken mit, die zögern. Die sagen zum David, wir sind in Juda, im Stamm Juda, im Territorium vom Stamm Juda. Wir müssen uns da, im eigenen Land, um unser Leben fürchten. Was machen wir in Keila? Wieso sollen wir da hin? Jetzt sollen wir auch noch dort hinziehen und die Truppen von den Philister angreifen? Wir sind überfordert. Also es hilft, wenn man den Hintergrund der Geschichte ein bisschen kennt. Der David und seine Männer, die sind in einem Wald. Wir wissen, wie der Name von dem Wald heisst. Wieso erwähnen wir das? Das Gehölz Heret, wo sie sich befindet, um aufzuzeigen, das sind keine Geschichten. Da haben wir geografische Marker, wir haben historische Marker, wir haben Namen, wir wissen, wo sich das abgespielt hat. Und die befindet sich in einem bestimmten Wald in Juda, am Ort Heret. Jetzt, da ist es ideal, um sich verstecken in dem Wald. Ein Wald ist eine super Gelegenheit, zum abtauchen. Die Männer wollen doch den strategischen Vorteil nicht aufgeben. Ganz klar nicht. Keila liegt in der Ebene von Juda. Näher bei der Grenze der Philister. Näher an der Grenze. die haben relativ schnell Truppen, die sie einschieben können. Jetzt, wenn die Männer von David, die 600 mit ihm den Wald verlönt, sind sie doch im offenen Feld eine ideale Zielscheibe. Völlig klar. Das ist strategisch unklug. Und die Typen, du musst wissen, die Typen sind keine Feiglinge. Das sind keine Hasenpfoten. Die sind einfach überzeugt. Das Risiko ist es nicht wert, David. Machen wir gescheiter nicht. Keila soll sich selber verteidigen. Schiere Argumentation. Jetzt musst du schauen. Der David hat innerlich gewusst, wenn Gott klar und deutlich redet und hat gesagt, geh, dann machst du gescheiter, was er sagt. Er fragt ihn aber noch ein zweites Mal. Er will eine Vergewisserung. Ist ja auch noch cool, oder? Wenn sind wir verunsichert, dann will ich noch ein Backup. Er fragt ihn ein zweites Mal. Er will definitiv Klarheit haben. Und beide Mal lautet die Message. Griff die Philister an. Rett die Stadt. Schützt das Kila. Jetzt, mir fallen zwei Sachen auf bei dieser Instruktion. Beziehungsweise bei der Reaktion auf die Instruktion von David. Der David ist nicht bereit, einfach loszurennen, ohne auf Gott zu hören. Wie manchmal habe ich Blödsinn gemacht, und du vielleicht auch, weil ich einfach losgerannt bin. Nicht überlegt, Küste nicht abzählt, Zukunft nicht ins Auge gefasst. Der David geht nicht ohne Gottes Wegweisung. Er gehört nicht zu dieser Sorte von Leuten. Auf der anderen Seite, das ist der zweite Aspekt, wo einfach nur an sich selber denkt. Im Stil von, wie kann ich die Situation zur Förderung von meinem Vorteil nutzen? Wie bringt das mir Raum? Was schaut für mich raus? Kürzlich habe ich mit jemandem geredet und da ist stetig um die Frage gegangen, was bringt das mir, was bringt das mir? Dann könntest du das vielleicht auch von einem anderen Winkel anschauen. Ist das die einzige Frage, die sie stellt, was es mir bringt? Am David seine einzige Frage in dieser Situation war, was will Gott? Was will er von mir? Und ich würde es mal sagen, das ist eine gute Frage, die wir uns auch stellen können. Unser primärer Wunsch, auch wenn wir nachher immer wieder versagen, ist mir auch klar, aber unser primärer Wunsch sollte doch sein, tue was er möchte. Nicht nur über ihn schön reden, nicht nur lieb beten, nicht nur süße Sprüche klopfen, aber machen, was er will in einer bestimmten Situation. Das ist ein bisschen etwas anderes. Nun, wie funktioniert denn das heute? Du sagst, also wenn Gott nicht mehr so redet wie damals, wie ist es denn heute? Da! Wir haben sein Buch. Wir haben sein Wort. Offenbarung an uns. Zwar verstehen wir lange nicht alles. Wir verstehen lange nicht alles in diesem Buch. Christen tun gerne das Gleiche, als ob das so wäre. Ich kann dir versichern, auch unter den Kollegen, wenn ich diskutiere mit Freunden, stelle ich fest, wir teilen sehr oft Ignoranz. Wir wissen einfach nicht. Wir haben bestimmte Hinweise. Aber Meinungen sind ganz unterschiedlich, wie das zu interpretieren ist, bei vielen Sachen. Wir verstehen nicht alles, was an Weisungen in diesem Buch vorhanden ist. Aber wenn klar, in diesen Fragen, wo Klarheit ist, gibt es nur ein Motto, beweg dich. Ende der Durchsage, beweg dich. Wenn es klar ist, Bewegung. Jetzt, der David hat nicht lange gefackelt, es ist klar gewesen, er hat gehandelt. Wär er nur seinem eigenen Ich nachgehechtet, hätte er Keila ignoriert. Er hat gesagt, es ist zu gefährlich, bringt mir nichts. Er hätte die Stadt links liegen lassen. Aber er ist bereit, sich selber und seine Leute einem kalkulierten Risiko auszusetzen. Ich finde das cool, weil er Gott und seinem Weg folgen will. Also, die Frage, was will er? Und damit wir das noch klar haben, der Ort heisst Keila. Keila befindet sich auf der Höhe etwa von Engedi. Das ist der Ort da. Wenn du die Linie gerade überziehst, kommst du Aschkelon, ein bisschen weiter unten ist Gaza. Die Stadt ist heute in der Weltpolitik praktisch jeden Tag irgendjemand Gaza. Der Gaza-Streifen. Wir befinden uns in einem absolut brisanten Gebiet. Der Konflikt hat damals schon bestanden. Die Philister waren die Israelis sind. Und der Saul versucht, einen Kompromiss zu finden. Er versucht politisch, die Situation zu konsolidieren. Also, wir haben jetzt festgestellt, dass er den Auftrag bekommt, gehen auf das Kila. Schützt die Stadt. Jetzt schauen wir uns die Geschichte an, wie sie sich weiterentwickelt. Gott schickt eine Antwort. Er warnt als nächstes den David. Er gibt ihm nicht nur einen Auftrag. Er zeigt ihm Gefahr auf. Er lässt ihn nicht einfach hängen nachher. Und wo der Saul hört, jetzt entwickelt sich die Geschichte weiter. Wir sind jetzt in den Versen 7 und 8. Wo der Saul hört, jetzt musst du dir den Saul vorstellen, der Saul hat ja nur noch ein Lebensziel gehabt. Das ist ja das Verrückte. Er hat nur noch das Ziel gehabt, den David aus dem Weg zu räumen, weil er hat ihn als seinen Widersacher gesehen. Jetzt der Saul, der gehört, der ist in dieser Stadt, der ist in Kila. Hat er spekuliert, hat in seinem eigenen Kopf gedacht, tolle Sache, jetzt kriegen wir den Typ an den Wickel. Gott hat ihn verlassen, den David. Er hat ihn mir ausgeliefert, jetzt gibt es eine grosse Bereinigung, fallen schnapp zu, der David hat keine Chance, das ist eine befestigte Stadt, da gibt es Mauern, da gibt es Tor und er setzt sein gesamtes Heer in Bewegung. Wegen einem Mann und einer Truppe von 600 Leuten. Der Saul macht sich auf den Weg, um den David einzukesseln in dieser Stadt. Jetzt überleg, mach einen Kontrast zwischen diesen beiden Typen. Das sind zwei Männer, die gegensätzlicher nicht hätten sein können. Beide sagen, der Saul sagt das und der David sagt das. Beide sagen, sie wollen Gottes Wille tun. Das ist doch ein frommer Spruch. Gott hat ihn im Stich gelassen. Erstens, wie hat er das gewusst? Zweitens, wie ehrlich ist seine Betrachtungsweise. Beide Männer wollen Gottes Willen tun. Der eine ist ehrlich dabei und der andere überhaupt nicht. Der andere hat nichts als Übels im Sinn. Der Saul macht aber das, was wir manchmal auch machen. Ist das nicht auch schon passiert, dass du deine persönlichen Wünsche verwechselt hast? Etwas, was du hast wollen, hast du verwechselt mit Gottes Willen. Das Spiel, ich kann mir ganz gut spielen. Ich will etwas und dann rede ich mir ein, das ist, was Gott will. Was ich will, ist, was Gott will. Danke vielmals, so machen wir es. Wenn wir so argumentieren, dann passiert es, dass wir Situationen, Ereignisse, Lebensumstände interpretieren auf der Basis dessen, was unser Wunsch ist. Nicht auf der Basis dessen, was Gottes Wille unter Umständen ist. Nehmen wir das einfach zur Kenntnis, dass die Gefahr besteht. Beim Saul ist sie bestimmt bestanden. Jetzt, wo der David realisiert, dass der Saul ihn in Kila abfangen will, was macht er? Händeringend, händeringend. Er fragt Gott. Er sagt, Mann, ich könnte mir vorstellen, dass er so betet hat. Gott, du hast mich geschickt. Es war deine Idee. Schau, was jetzt passiert. Jetzt hänge ich wegen dir. Ich glaube, der David ist ein Total. Was Gott am David beeindruckt hat, sind nicht seine frommen Sprüche, die er gemacht hat. Er hat sehr wohl gewusst, dass er einen Haufen missgebaut hat. Und er ist schonungslos ehrlich mit seinen Schwächen umgegangen und mit seinen Zweifeln das Gleiche. Und der David bekommt ein zweites Mal eine klare Antwort. Gott sagt zu ihm, Saul ist hinter dir her. Richtig. Nochmal ein Ja, die Ältesten von der Stadt, die werden nicht hinter dir stehen, die werden dich ausliefern. Gott gibt ihm eine Warnung. Und er sagt, du hast recht. Deine Bedenken stimmen, der Saul wird kommen. Und du hast recht, deine Bedenken stimmen. Die Stadt steht nicht hinter dir. Ob schon das eigentlich deine Leute sind, die werden dich an ihn ausliefern. Also heisst das für den David weiter auf die Flucht. Er und seine Männer ziehen los. Gott hat ihm aber seine Anerkennung gezeigt, indem er ihn gewarnt hat. Also er schickt eine Antwort. Und jetzt kommt die Situation noch dichter zusammen, jetzt schickt er noch einen Freund. Wenn Gott einen Auftrag gibt, ist meine Feststellung, dann lässt er dich nicht hängen. Der David ist jetzt in einem deprimierenden Zustand. Er will das Richtige machen und es kommt falsch raus. Kennst du das auch? Aber Gott lässt ihn nicht hängen. Lesen wir es. Es werden jetzt die Verse 13 bis 15. Da steht, David, logischerweise, David und seine Truppen, die verlassen die Stadt in Windeseile. Die wissen, wie der Blitz, der ruckt an. Etwa 600 Mal, es wird nochmal erwähnt, sie streifen durchs Land, jetzt geht es weiter. Von einem Ort an anderen. Eine jämmerliche Truppe. Wo der Saul das hört, das wird ihm übermittelt, dass der David dann gekommen ist, dass er die Stadt verlassen hat. Bricht er seinen Feldzug selbstverständlich ab, bringt ja nichts mehr. Und was als nächstes passiert, ist, dass sich der David, wir wissen genau wo, in der Wüste Sif, weiter muss versteckt halten. Er hat ganz genau gewusst, was am Saul sein Ziel ist. Er ist nicht befreit von dieser Last. Er will ihn umbringen. Und er gibt sich selber keine Pause. Der Saul gibt sich, er gönnt sich keine Ruhe. Und dann gibt es den einen Satz. Doch Gott ließ es nicht zu, dass er David fand. Der investiert alles, um sein Ziel zu erreichen, aber Gott schützt seinen Berufenen. Ganz offensichtlich. Jetzt Sif ist ein Dorf, etwa 10 Kilometer südwestlich von Hebron. Hebron, etwa auf der Höhe vom Toten Meer, erster Drittel. Der David ist in dieser Situation jetzt deprimiert. Er ist total deprimiert. Gott hat ihn zwar vor dem Zugriff von dem Saul bewahrt, aber was immer er macht, es scheint, als ob es schief rauskommt. Die Situation wird noch schwieriger. Entschuldigung. Er fühlt sich einsam, der David. Er hat grosse Angst, wie das noch rauskommt. Woher kommt der Proviant her? Wie gehen wir um? Und das ist eine extrem heisse Gegend. Wie überlegt man hier in dieser Situation? Er ist entmutigt und er wünscht sich, dass ihm Gerechtigkeit widerfahren wird. Er hat ja am Saal nichts getan. Wir wissen, dass sein Zustand so war, weil er Psalmen geschrieben hat in dieser Zeit. Und da ist der Psalm 52. 53 bis 59. Die paar Psalmen sind, Psalm 52 bis 59, ist in dieser Zeit komponiert, geschrieben worden. Und wir können uns gut vorstellen, wieso er klagt. Wenn du die Psalmen liest, die sind fantastisch zum Lesen, weil sie in seine Gemütslage zum Ausdruck bringen. Und wenn du das liest, würdest du sagen, ist absolut nachvollziehbar. Absolut nachvollziehbar, wie er sich gefühlt hat. Jetzt in diese Situation schickt Gott ihm, und wir haben die Stelle schon mal gelesen, wir lesen sie noch mal, wie sie so köstlich ist. Er schickt ihm einen Freund. Eines Tages, eines heißen Tages, wo der David sich gerade in Horesha, in der Wüste von Sif, aufgehalten hat, kommt Jonathan zu ihm. Jonathan, der Sohn vom Saul, eigentlich der Königsnachfolger. Aber es ist der David, es ist nicht der Jonathan. Er ermutigt, ich finde das ein unverschämtes Statement, der weißt du, was an Freunden einem am meisten beeindruckt? Nicht so sehr die klugen Sachen, die sie dir sagen, aber dass sie da sind im richtigen Moment. Der Jonathan sucht, der hat ja nicht die GPS gehabt, der hat ja keine Karte gehabt. Der hat ja keine Karte gehabt. Wie findet er in dieser riesigen Gegend? Wie findet er den David? Er findet ihn. Er findet ihn. Und er findet ihn weshalb? Um ihn zu ermutigen. Er ermutigt den David, nicht aufzugeben, sondern auf Gottes Hilfe. Gib nicht auf, mein Freund. Vertrau, dass Gott hinter dir steht. Hab keine Angst. Er hat Angst gehabt. Er redet ihm zu, mein Vater wird dich nicht finden. Das war vermutlich eine prophetische Aussage. Wenn er das gewusst hat, weiß ich nicht. Gott hat ihm das vermutlich ans Herz gelegt. Sag ihm das. Eines Tages wirst du, nicht ich, der rechtmäßige Nachfolger, du, David, wirst König werden. Wir erinnern, die Stelle haben wir schon mal gelesen. Fantastisch, der kommt. Da ist die Schnittstelle nochmal. Der kommt zur richtigen Zeit und er, der rechtmäßige Nachfolger, sagt, ich bin dann dein Assistent. Das ist Demut. Er sagt, David, mein alter Mann, der ist durchgedreht. Der ist total durchgeknallt. Der will dir das Leben. Ich wäre eigentlich rechtmäßige Nachfolger, aber ich weiss ganz genau, Gott hat dich berufen und ich werde dich unterstützen, ich werde dir helfen, ich bin dein Assistent. Wenn es so weit ist, finde das fabelhaft. Das sind Freunde. Die suchen nicht sein eigenes Profil. Er hat nicht sein eigenes Profil gesucht. Der Jonathan war nicht ein billiger Fritz. Der hat nicht ein bis positiv Mantra trellert. Ich kann manchmal das nicht mehr hören. Denk positiv. Ich tue gerne realistisch denken. Und das ist nicht immer positiv. Also nicht irgendwelche Klischeesprüche, auch da nicht. Er erinnert den David. Was macht er? Was macht er? Er sagt nichts anderes als, Gott hat Verheißungen gegeben. Verlande ich auf dich, David. Das, was er später in den Psalmen selber schreibt, sagt ihm da der Jonathan. Einmal mehr. Stimmt das Timing? Stell dir das vor. Überleg. Der David ist down, down, down. Und der Jonathan kreuzt auf. Vielleicht wäre es gut, wenn wir uns manchmal fragen, bei Freunden, wie geht es euch so und so? Sollte ich wieder mal das Telefon machen? Wäre es gut, wieder mal nachzufragen? Gott hat zur richtigen Zeit den richtigen Mann ins Leben von David geschickt. Und ich würde behaupten, viele von uns können das selber bezeugen. Wie Gott zur richtigen Zeit einen Freund geschickt hat, um uns zu ermutigen, wo wir down gewesen sind. Bei mir heisst der Freund Mario Taravella. Ein goldiger Mensch. Ein langjähriger Freund von der Rega. Diese Leute verdienen Dank und sie verdienen Anerkennung. Danke, Mario. Er schickt eine Antwort und er warnt. Er schickt einen Freund und er ermutigt. Und jetzt schickt er die Philister. Jetzt stellt er den Humor vor, den Gott hat. Er schickt Entlastung, indem er Philister mobilisiert. Gott hat seine Hand in der Weltpolitik drin. Das müssen wir noch anschauen zum Schluss. Das ist absolut genial. Er schickt Philister. Jetzt kommen die von einer anderen Seite her. Ein paar Männer aus Sif. Und Sif war vermutlich ein versifftes Kaff in der Wüste. Ein kleiner Ort. Und ein paar Typen aus diesem kleinen Kaff gehen zum Saul, die lieben sich. Und erzählen ihm im Gibboa. Gibboa ist der Regierungssitz. Der militärische Hauptstandort vom Saul gsi. Lesen wir, was da passiert. Lesen wir, was das für liebe Typen gsi sind. Die gehen zum Saul und sagen, du Saul, im Fall, wir wissen dann, wo der David, den du suchst, wo der sich versteckt haltet. Sie verraten ihm sein Versteck, sie ganz in ihrer Nähe. Sie geben ihm einen geografischen Ort an, Berg Horesha. Dort gibt es einen Hügel, noch genauer. Bei dem Berg zu, der Hügel, der hat den Namen, der heisst Achila, südlich von Jeschimon. Genauer kannst du es nicht mehr machen. Wenn du einverstanden bist, mit uns dort hinzugehen, oh König, was für Schleimer. Was für Schleimer. Ich möchte dir etwas sagen. Alles, was du hinten rum machst, ist geschleimt. Ist tödlich. Hinten rum zum König, Verrat am David. Der Saul sagt, der ist schlau genug. Frommer Spruch, der Herr belohne euch für euer Mitleid. Oh, was sind ihr für Liebe? Ihr habt Mitleid mit mir. Geht zurück. Könnt das noch etwas genauer abklären. Bis ihr haargenau wisst, wo, in welcher Höhle das er ist. Ich habe nämlich gehört und ich weiss, er ist ein schlauer Fuchs. Also er hat seine Erfahrung mit dem David gemacht. Er hat gesagt, ich tue doch nicht meine ganze Truppen in Bewegung setzen, ohne dass ich ganz eine genaue Ziellandung kann mir vorstellen. Das Dorf Sif, Donnerwetter, ich habe nicht mehr einen Koffer, mega der Karte, irgendwann kommt die Karte. Ah, so gut. Sif! Sift. Ja, mir liegt daran, dass du etwa weisst, wo in Israel das ist. Vielleicht bist du mal in Israel. Aber noch viel wichtiger, dass du weisst, das sind historische Begebenheiten. Sif auf der Höhe von Engedi in etwa. Wenn die Linie hier überziehst, gibt es da einen Fluss. Gaza liegt etwa auf dieser Höhe. Also das ist praktisch auf der gleichen Höhe oben. Da haben wir Kila. Da ist Bethlehem, da ist Jerusalem, also das ist in der Region von, da ist Hebron. Hebron ist heute geteilte Stadt. Gräber der Patriarchen sind in Hebron. Also wir befinden uns in Sif und jetzt spielt sich eine ganz interessante Story ab. Territorium von Juda. Der David, musst du dir vorstellen, der kommt ja aus dem Stamm Juda. Er hat jeden Grund gehabt zu erwarten, dass die ihn unterstützen, dass seine Angehörigen ihn schützen würden. Stattdessen verraten die ihn. So läuft es unter Brüdern manchmal. Die rapportieren dem Saul, wo er sich aufhält. Und die Reaktion vom Saul zeigt, wie völlig falsch dass er die Situation einschätzt. Er redet fromm davon, der Herr belohne euch. Wie verkehrt! Gott möge euch Siffer belohnen für euren Verrat? Was ist los mit dem Saul? Er lief völlig falsch mit seiner Einschätzung. In seinem Herz plant er nur Übels dem David gegenüber. Der Saul war überzeugt, dass er jetzt das Mal den David sicher kriegt. Jetzt die Männer aus Sif, die gehen heim, die stöbern den David in der Wüste auf, die schicken dem Saul ein Message, dass er seine Truppen anweisen kann. Und sie finden ihn in der Wüste Maon. Er ist von Sif ausgewichen. Maon ist ein Ort, ist gleichzeitig eine Wüstenregion und auf dieser Karte ist ein Vermerk. Um das Maon herum sind Ausgrabungen gemacht worden, wo man militärische Vorräte gefunden hat. Aus separer Zeit. Hochinteressant. Jetzt, die findet ihn in dem Maon. Und jetzt fängt ein Karussell an. An dem Berg, den sie im Saal beschrieben haben. Der Saal geht dort hin. Er befindet sich auf der einen Seite von dem Berg. Und der David mit seinen Leuten befindet sich auf der anderen Seite von dem Berg. Und die jagen einander. Und der Saal ist immer schön einen Schritt voraus. Muss man die Szene vorstellen. Und das bei 40, 45 Grad Hitze. Das ist nicht in der Nacht passiert, das war am Tag. Unglaubliche Situation. Jetzt genau in dem Moment, wo der Saul militärisch meint, ich habe es geritzt, ich fange ihn, ich habe ihn, ich werde ihn jetzt und seine Leute können umzingeln, passiert etwas total Unverhofftes. Intervention von oben, schau, was passiert. Ich finde das eine absolut faszinierende Geschichte. In dieser Situation, wo die Ringelreihen machen um den Berg herum, kommt ein Bote vom Saal und er meldet, die Philister sind bei uns eingefallen, Saal. Notfall. Du musst sofort kommen. Am Saal bleibt nichts anderes übrig, als die Verfolgung von David abzubrechen. Jetzt, wo er näher dran ist und den Philister entgegenzuziehen, sie da, heisst der Hocker. Fels der Trennung. Der hat einen hebräischen Namen bekommen. Jetzt lass mich etwas fragen. Ist das Timing zufällig? Das glaubst du selber nicht. Das glaubst du selber nicht. Der Saul hat den David in Griffnähe. Und dann kommt die Nachricht von den Philister. Eine Philisterhorde. Motiviert. Von oben. Dringend ins Kernland von Israel. Die Situation ist plötzlich so kritisch, dass er augenblicklich abbrechen muss. Seine militärische Intervention. Und der David ist gerettet. Der David ist gerettet. Um Gottes Ehre für die Befreiung, für die unglaubliche Befreiung im letzten Moment, nennt er den Ort Fels der Trennung. Jetzt, Leute, in all dem, der Punkt da ist, Gottes Hand ist ersichtlich. Dies zu erkennen. Er interveniert im genau richtigen Zeitpunkt. Überleg das. Das entbehrt nicht der Ironie, dass Gott seine Ärgsten findet, und zu denen haben die Philister gehört, dass er genau die benutzt, um sein Programm zu entwickeln. Er gebraucht die Philister, um den David zu befreien. Mir fallen drei Aspekte auf. Das ist für mich absolut faszinierend. Der David und die Philister. Aus dem leiten wir ab. Manchmal erlaubt Gott, dass du und ich in eine ausweglose, scheinbar ausweglose Situation geraten. Gott hat das erlaubt. Für den David hat es kein Ausweichen mehr gegeben. Manchmal ist es so, dass Gott im allerletzten Moment interveniert. Wenn du sagst, jetzt ist es gelaufen. Manchmal macht er das, nicht immer. Und dort, wo man auffällt, Gott hat jede Möglichkeit. Und du sagst, ich sehe nicht, woher das da ein Weg herkommen sollte. Gott hat jede Mittel zur Verfügung. Da benutzt er die Finden von Israel, um das zu bewirken. Und jetzt natürlich, am Ende von dem Kapitel ist der David immer noch auf der Flucht. Er ist immer noch in einer schwierigen Lage. Er muss immer noch vor dem Saul Angst haben. Aber er wird von Gott geschützt. Auf jedem Schritt von seinem Weg. Seine Bewahrung in der Wüste ist ein Wunder vom präzisen Timing Gottes. Und ich will das einfach dir in Erinnerung rufen. Das nächste Mal, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst, vielleicht denkst du an Sif. Vielleicht denkst du an Maon. Vielleicht denkst du an Philister und du denkst an David. Während der Saul am David auf praktisch den Rücken abschnauft, kommt die Message von den Philister. Zur genau richtigen Zeit. Das Timing. Überleg das. Überleg das noch ganz kurz. Das Timing ist doch unglaublich. Der Philister-Trupp. Die Armee der Philister musste im richtigen Moment in Bewegung gesetzt werden, dass das David etwas nützt. Das ist mal das eine. Der Bote hat doch losgeschickt werden, um den König zu finden. Um ihn zu informieren, was da abgeht. Jemand in diesem Palast musste wissen, wo der Saul ist, um ihm das zu sagen. Nicht nur das, der Bote musste genaue Instruktionen haben, damit er den Saul finden konnte. Und dann musste er zurückkommen zum Saul, bevor der David gefangen worden ist. Die Philister kommen. Wo ist der Saul? Wir finden den Saul. Der Saul wird informiert und das geschieht, bevor er Hand an David anlegen kann. Wenn nur eins von diesen Elementen verrückt wäre, weggekippt wäre, ist der David ein toter Mann. Er ist dermassen nicht. Jetzt, wir kommen zum Schluss, dass Gott seine Hand über ihm hat. Schlicht und einfach. Und vielleicht hat der David über die Rettung im letzten Moment nachgedacht, wo er den berühmten Psalm, den 23. geschrieben hat. Magst du dich erinnern? Du deckst mir den Tisch im Angesicht, in der Gegenwart, in der Präsenz von meinen Finden. Psalm 23, köstlich. Wir schliessen ab mit dem letzten Aspekt. Kein Mensch, du und ich, wir sind nie je verlassen. Da, wo wir uns auf ihn verlassen. Vielleicht sagst du, ja, die ganze Story, das ist ja interessant, wenn es dir nicht so gut geht. Um David ist es nicht gut gegangen, aber mir geht es gut. Ich kann mit dem nicht viel anfangen. Mir geht es viel zu gut. Schön, geniess das. Denk einfach daran. Irgendwann könnte es anders kommen. Denk einfach daran. Irgendwann wird es anders kommen. Drei Anwendungen aus 1. Samuel 23. Wenn du verwirrt bist, nicht siehst, wie es weiterlaufen soll. Erinnere dich an die Geschichte. Leute, zu glauben, dass Gott mein Leben im Griff hat, das ist doch einfach, wenn die Sonne scheint. Das ist einfach, wenn das Konto stimmt, wenn die Ehe glücklich ist, wenn die Kinder gehorsam sind, wenn die Gesundheit stabil ist und wenn die Zukunft vielversprechend ist. Da kann ich Gott drin loben und ihm vertrauen, selbstverständlich. Jetzt wird aber deine Kohle knapp. Jetzt verlasse ich deinen Partner. Deine Kinder enttäuschen dich, so wie du dir nie vorstellen konntest. Und by the way, deine Gesundheit versagt. Und by the way, deine Freunde lassen dich im Stich. Hat Gott dann immer noch ersten Rang in deinem Leben und in meinem? Oder ist er nur ein Gott für Partytime? Ist doch die Frage. Das christliche Klischee, und ich sage das ganz bewusst, das christliche Klischee, wer Geist geführt lebt, wird gesegnet. Vergiss es. Einst, ja. Aber da, lang nicht immer. Das geht in der Praxis. Wer Geist, ich höre das immer wieder, in bestimmten Kreisen. Wenn du Geist geführt, musst du nur dem Heiligen Geist Raum geben. Wenn du Geist geführt lebst, dann wird Gott dich segnen. Rückschluss. Das geht in der Praxis. Schlicht nicht auf so. Besuch eine Onkologiestation. In einem von unseren Spitäler, da hat es Christen. Bloß weil du Gott nicht spürst, bloß weil du Gott nicht hörst, bloß weil du Gott nicht siehst, heisst nicht, dass er nicht da wäre. Unsere Sinne könnt uns täuschen, Leute. Ob ich ihn gesehen oder gespürt, alles ist unter seiner souveränen Kontrolle. Das würde David unterschreiben. Wäre das nicht cool? Der Einst, jetzt der Fall. Wir können mit diesen Altbestament Persönlichkeiten ein Gespräch führen und sagen, du David, wie war das? Ist das wirklich gewesen? Was hat dich am Leben behalten? Was hat dir Mut gemacht in diesen schwierigen Umständen? Der Gott genauso wenig gesehen wie wir. Der hat gewartet auf den Messias. Der hat gewartet auf den Sohn Davids. Den einmaligen Sohn Davids. Den Messias. Also. Jesaja 45, wenn du verwirrt bist, erinnere dich, Gott ist souverän. Der Westen und der Osten, die ganze Welt sollen daran erkennen, sagt der Prophet, dass es außer mir kein Gott gibt. Ich bin der Herr, ich allein, sagt er, ich bilde das Licht, ich schaffe Finsternis, ich wirke den Frieden. Und auch, Entschuldigung, das würde ich lieber rausnehmen. Was steht da? Lies ich das richtig? Ich wirke Frieden und aus Unglück lasse ich kommen. Das ist nicht gute charismatische Theologie. Das geht nicht auf. Das alles vollbringe ich, so spricht der Herr, autoritativ, der heilige Gott und Schöpfer Israels. Wenn ihr euch Sorgen macht um eure Zukunft, weil er souverän ist, kommt zu mir. Ich weiß, wie ich mit meinen Kindern umgehen muss. Vertraut mir, auch wenn es nicht gut läuft. Es ist kein Zufall. Also, wenn du verwirrt bist, erinnere dich. Wenn du ratlos bist, brauchst du etwas, an dem du dich kannst festheben kannst. Und Leute, es ist leicht, in der Wüste die Orientierung zu verlieren. Wir geraten schnell in Panik, wenn ich keinen Weg mehr sehe. Ich bin beeindruckt von David. Der holt Gottes Rat in dieser panischen Situation. Er lässt sich von seinen eigenen Männern nicht abhalten. Und ich würde mal behaupten, zu viele entschiedene Christen schmeißen das Handtuch, wenn der Weg steinig wird. Da stellt sich die Frage, wie soll das eine Hilfe sein? Wie soll mir das helfen, wenn ich mich von Gott abwende? Das ist meine einzige Quelle von der Zuversicht. Wie soll mir das eine Hilfe sein, wenn ich ihn ausklammere? Die beste Kraftquelle, die ich habe. Ausklammern. Gerade in schwierigen Zeiten brauche ich seine Hilfe, brauche ich seine Leute, brauche ich seine Gemeinde. Auf jeden Fall. In eigener Sache. In eigener Sache. Per Ende Mai werde ich pensioniert. Ihr wisst das, haben wir erst ein paar Mal darüber geredet. Wir gehen davon aus, dass die evangelische Gemeinde bis jeder für ein Zweitli ohne Pastor wird sein. Das ist keine Krise, haben wir gesagt, das ist eine Chance. Eine tolle Chance. Und es ist ein Test von deiner Loyalität. Darf ich es mal so sagen? Bitte bedenke, ich will das an dieser Stelle einfach mal gesagt haben, die Gemeinde war nie die Harry-Müller-Gemeinde gewesen. Manche haben so geredet, es hat mich immer gestört und ich habe mich immer gewehrt. Ich habe niemand von euch je, ich habe die Gemeinde nie je als meinen Besitz angeschaut. Nie. Weder nicht bei der Gründung, noch irgendwann später. Die gehört Gott auch in Zukunft. Wir sind ein Teil von dem Leib. Und der wird euch, uns nie im Stich lassen. Jetzt, wenn es ein Bitt gibt, ich würde das einfach da noch gerne erwähnt haben, wenn es ein Bitt gibt, wo der Gemeindeleitung und mir das Gleiche wichtig ist, dann wäre es die. Bleibt Gott treu und bleibt seiner Gemeinde treu. Bleibt der Ega treu. Das Wort vom Autor vom Hebräerbrief. Übrigens, ich muss noch ein Kompliment machen. Ich finde das so cool. Das ist für mich ein Bild, wo Vertrauen, wo Gottes Führung, wo Zukunft und wo Zuversicht zum Ausdruck bringt. Ein tolles Team, das sich bemüht darum, die Fortsetzung unserer Geschichte festzumachen. Und bitte bedenke, es ist genau das, was wir im Hebräerbrief im 10. Kapitel lesen. Das war nicht einfach nur ein schönes Sprüchli jetzt. Im Hebräer 10 sagt der Autor vom Hebräerbrief, wir wollen unbeirrbar an der Hoffnung festheben, zu der wir uns bekennen. Weil Gott ist ein treuer Gott. Er ist treu, er haltet, was er uns zugesagt hat. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, bitte liest das, weil wir füreinander verantwortlich sind, wenn wir uns gegenseitig anspornen, nicht wegziehen, anspornen, einander Liebe erweisen, einander gut zu tun, das ist wichtig, damit wir unsere Zusammenkunft nicht ausdividieren. Die Funktion nehmen wir wahr, indem wir nicht fernbleiben, wie ein paar sich das angewöhnt haben. Damals, sagt der Autor, das war ein Problem. Heute auch. Sondern, dass wir einander gegenseitig, gemeinsam ermutigen. Das wollte ich bei dieser Gelegenheit einfach erwähnen. Ich finde, es ist so toll zu wissen, wenn du verwirrt bist, kannst dich erinnern an die Geschichte. Gott ist seinem Volk und er wird uns treu bleiben. Wenn du ratlos bist, wie geht das weiter mit der Ega? Wer wird da kommen? Wie ist das nachher? Fühle ich mich da immer noch daheim? Du hast eine Information. Der Walter hat uns das gelesen in der Infobox. Du wirst dich daheim fühlen und du wirst deine Sorgen und deine Gedanken können kommunizieren. Das Leitungsteam hat für das vorgesorgt. Also die Aussage vom Hebräerbrief, die würde ich euch gerne ans Herz noch legen und abschliessen mit einem schlichten, einfachen, zusammenfassenden Statement. Was mache ich, wenn ich nicht weiss, was ich tun soll? Wenn dir von dieser Predigt nichts anderes bleibt als das, schieb keine Panik. Schieb keine Panik. Trau dem Hirt, der uns geführt hat in all diesen Jahren. Er wird es weiterhin tun. Darf ich dich bitten, aufzustehen? Jesus, wir danken dir. Die Story ist ja nur der Anfang. Ich staune. Das Leben von dem David, das geht ja noch weiter. Aber an dieser Schnittstelle zu, hast du unwahrscheinlich in seinem Leben bewirkt. Und werde dich bitten, dass es jedes von uns in dieser kommenden Woche, egal was wir vorhaben, egal was auf uns wartet, egal wo wir vielleicht unter Druck stehen, dass wir die Woche rausgehen mit grosser Zuversicht, mit einer inneren Ruhe und mit einer tiefen Dankbarkeit. Dass du in deiner Gnade uns nicht nur erlöst hast durch deinen Sohn Jesus Christus, aber dass du in deiner Gnade uns als Erlöste begleitest, jeden Schritt auf unserem Weg. Wir danken dir dafür. Amen.